Okay, ja, wir haben ein spannendes Wochenende hinter uns gehabt. Ich fand es mega gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand es auch gut. Ja. Ja. Ich habe mir vorgenommen, heute noch mal ein bisschen eine Kurzfassung davon als Wiederholung zu geben, für die, die nicht da waren, oder auch für uns, die wir vielleicht noch ein bisschen das zwei-, dreimal hören müssen, damit wir es wirklich verinnerlicht haben. Vielleicht auch 10-mal, aber zumindest mal jetzt noch mal eine Wiederholung von letztem Wochenende. Genau, und auch für Fragen einfach da zu sein und offen zu sein, für alle, die halt einfach da an der Stelle irgendwelche Fragezeichen noch haben, die einem rumschwirren. Genau. Ich habe hier schon mal kurz von der ersten Session, die wir hatten, ein bisschen was aufgezeichnet. Und zwar, genau, das, da die Überschrift von dem Wochenende war ja Hausgemeindetraining oder Hausgemeinden. Genau. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es drei verschiedene Arten von Gemeinden gibt, die wir heute so auf unserem christlichen Jahrmarkt finden. Also da gibt es einmal diese ganz normale Gemeinde, wo eigentlich alles ziemlich zentriert ums Gebäude drumherum stattfindet. Die kann man auch nennen programmorientiert. Ich schreibe jetzt hier mal kurz Programm hin. Programmorientiert. Und da ist eigentlich ein ganz wichtiger Mensch, der wird unter Fachleuten auch der Experte genannt, der Pastor, der sich um vieles kümmert. Und genau, das ist einfach dieses Gebäude. Hier machen wir vielleicht noch ein Kreuz drauf, irgendwie so. Und alles, was irgendwie so an Programm stattfindet, ich bin in so einer Gemeinde auch groß geworden, da pilgern dann eigentlich alle Besucher oder Teilnehmer, Gottesdienstbesucher, Gottesdienstteilnehmer, das wird auch so genannt, Gottesdienstbesucher, die pilgern alle immer dahin, wenn da was ist. Das ist größtenteils sonntags, manchmal unter der Woche noch, ein Mittwoch oder ein Freitag, eine Jugendgruppe, was weiß ich, aber auf jeden Fall findet es alles bei diesem Häusle da statt. Genau, dann gibt es die nächste Form und das ist eine sogenannte zellorientierte Gemeinde. Zellorientierte Gemeinde oder Zellgemeinden, da geht es auch noch viel um dieses Haus hier tatsächlich, aber schon nicht mehr ganz so stark. Da ist es einfach so, dass der geistliche ein geistlicher Schwerpunkt schon ausgelagert wird. Ach, ich mache das nicht immer mit diesen Männchen, ich mache jetzt einfach nur noch Köpfe. Ja komm, einen Körper kriegen sie noch. Da wird das in so Zellen schon ein bisschen ausgelagert. Und zwar, da gibt es schon am Sonntag auch eine Botschaft oder so, ne, im Haupthaus irgendwie von der Bühne, ganz wichtig. Das Ding hat immer eine Bühne und eine Kanzel, die male ich jetzt nicht. Aber die, genau, das einfach an der Stelle das Wort auch noch von vorne kommt, sage ich jetzt mal, ne, und von einem geleitet wird, wo Pastor ist. Und dass aber vieles auch schon stattfindet oder nicht vieles, aber manches, einfach diese Hauskreise zum Beispiel, typische Hauskreise, oder wenn man jetzt so ein ICF, so eine moderne evangelikale Gemeinde anguckt, ICF, Hillsong, ich weiß jetzt nicht, was da alles noch so gibt, Netzwerk wahrscheinlich auch, irgendwie solche Sachen, die halt in diesen Hausgruppen da schon auch viel geistliches Leben und sich mehr als geistliche Familie verstehen, als hier in dem Rahmen, in dem Großen, aber wo alles, was irgendwie inputmäßig gegeben wird, schon auch wirklich hier vorne vorbereitet. Weil es ist nämlich oft so, dass in diesen kleinen Gruppen, die dann da stattfinden, dass die Leute da auch sagen, nee, ich habe da keine Kraft für, keine Zeit, keine Kapazität, mir da jetzt für unsere Mittwochabende irgendwie noch ein Programm auf die Beine zu stellen. Und dann wird das meistens so gemacht, dass einfach der Prediger irgendwie vom Sonntag seine Predigtnotizen nochmal in diese kleinen Gruppen reingibt, sodass vom Prinzip gar nicht wirklich was vorbereitet werden muss oder so und das Geistliche eigentlich vorgekaut ist und eigentlich eine Wiederholung von der Predigt meistens. So habe ich es tatsächlich auch mal kennengelernt in ICF-Kreisen. So. Genau. Genau, und die dritte Variante, das sind dann eigentlich die Hausgemeinden. Hausgemeinden. So, und das sind dann kleine Häuser und keine großen. Und die haben auch kein Kreuz auf dem Dach meistens. Also, ne, ich weiß nicht, wie es bei euren Häusern so aussieht. Aber, die verstehen sich wirklich alle als einzelne Gemeinden. Das ist ganz, was ganz anderes. Und da da geht es eigentlich um wirklich dieses Kernthema, wo wir auch gerade dran sind eigentlich mit dem Thema Hausgemeinden, und zwar, dass da geistliche Familie gelebt wird. Das sieht so leer aus, kommen wir mal noch ein paar mehr dazu. So. Mal wird das Thema geistliche Familie wirklich angeguckt und auch gelebt, und das als Hauptsache der Gemeinschaft und der Gemeinde auch gesehen, dass da geistliche Familie stattfindet. Genau. Und das ist eigentlich das, was wir auch in der Bibel überwiegend finden, weil erst diese anderen Geschichten sich eigentlich erst dann entwickelt haben, nachdem das Christentum zur Staatsreligion wurde durch den Konstantin 313 nach Christus. Und vorher einfach, wenn wir durch die Bibel gucken, wir eigentlich das Thema Hausgemeinden eigentlich nur finden. Genau. Das ist jetzt alles aus diesem ersten Teaching vom Wochenende. Das war das Thema Bewegungen generell, also so eine Jüngermacherbewegung. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht irgendwo gelesen, ich schreibe es mal hier oben drauf, DMM, das steht ja auf diesen ganzen Handouts, die wir da gekriegt haben, drauf. Das heißt Disciple-Making Movement, das ist einfach der englische Begriff für Jüngermacherbewegung. Jüngermacherbewegung, da geht es einfach darum, dass man das anguckt, was in der Bibel passiert ist. Das beste Beispiel haben wir da von Paulus in Ephesus, wie eigentlich ein ganz großer Bereich, nämlich ganz Kleinasien, das mit dem Evangelium erreicht wurde, dadurch, dass Paulus an einer Stelle, also da in Ephesus, 12 Jungs gefunden hat, die er dann getauft hat und die er dann 2 Jahre lang unterrichtet hat und bejüngert hat. Sodass eben später in der Bibel dann steht, durch euch ist ganz Kleinasien erreicht worden. Und das sind Schätzungen zufolge halt damals zwischen 4 und 10 Millionen Menschen gewesen, die da waren. Also, und die haben es alle irgendwie gehört. Ne? Also wenn man der Bibel glaubt, dann steht da, die haben es, der wurde ganz Kleinasien damit erreicht. Genau. Da gibt es auch eine Definition von. Genau, heißt nicht, dass alle gläubig waren, natürlich. Ja, also die meisten Leute, die Jesus selber gehört haben, die haben ihn abgelehnt. Ne? Da waren nachher ein kleines Grüppchen von den vielen tausend Leuten, die ihn gehört haben. Und das ist ja auch uns quasi so verheißen, ne? Dass wir auf dem engen Weg sind und nicht auf dem breiten. Genau, also für mich passt das alles mega gut zusammen. Aber genau, erreicht einfach, sie haben es gehört. Ne? So wie man heute auch von unerreichten Volksgruppen oder so spricht, wenn Leute das Evangelium halt noch nie gehört haben oder nicht hören konnten, weil es die Sprache irgendwie übersetzt noch nicht gibt mit Schrift und so. Genau. Für dieses DMM, für eine Jüngermacherbewegung, also da gibt es auch eine Definition von, die hat der Pascal auch kurz erwähnt. Und das sind, es gibt 1000 Taufen. Also man spricht halt von dieser Bewegung, wenn es eine Eigendynamik entwickelt hat. Also wenn es quasi weiterläuft, ohne dass der es den Startpunkt gesetzt hat, dass er es noch irgendwie wieder abblasen könnte. Also es gibt keinen zentralen Leiter, wie bei diesen ersten beiden Gemeindeformen, der, wenn er in große Sünde fällt, wenn er stirbt, wenn was weiß ich passiert, wo dann alles zusammenbricht und nur noch Streitereien ist und Zerteilung und irgendwie alle sind jetzt zum Glauben her verwirrt, weil da irgendwie was passiert ist. Das ist nicht so, wie Jesus Gemeinde gebaut hat oder wie er Gemeinde geplant hat und wie wir sehen, dass es in Apostelgeschichte passiert ist. Und deswegen geht es halt von dieser Bewegung her, die hat dann eine Definition, ab wann man von so einer Bewegung spricht, die eine Eigendynamik hat. Und das gilt eben ab 1000 Taufen, oder also man spricht von Taufen, aber es geht einfach darum, es sollen nicht Gemeindeleute sein, die jetzt sich dazu zählen, sondern es sind wirklich neu bekehrte Menschen, also Menschen, die vorher nicht geglaubt haben, die zum Glauben gekommen sind und dann halt sich taufen lassen haben und Heiligen Geist, also von neuem geboren worden sind. Wenn es 100 Hausgemeinden gibt, die entstanden sind, und wenn diese 100 Hausgemeinden in 4 Generationen quasi existieren, das bedeutet, die erste Generation ist, sagen wir mal, ich bin in einer Hausgemeinde und die wächst und dann teilen wir uns irgendwann und dann wird quasi ein Team ausgesandt, eine neue Hausgemeinde zu gründen mit anderen Leuten zusammen, und wenn die dann existiert, dann ist das die 2. Generation. Also das heißt, und wenn die das dann weitermachen, in der 4. Generation, und dann spricht man, das so ein bisschen diese Definition von dieser Jüngermacherbewegung, DMM. Das nur am Rande. Genau, wir haben dann gesprochen von diesen fünf verschiedenen Phasen einer Bewegung, also einer Bewegung, die irgendwo startet, zum Beispiel in Paulus in Ephesus, ja, als er diese 12 Jünger vom Apollos gefunden hat, die ja nur zur Buße mit der Taufe des Johannes getauft waren, aber gar nicht mit Wasser zur Errettung und auch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten. Genau, und da ist die erste Phase das Gebet und dass der Heilige Geist, dass der Heilige Geist einfach einen Hunger austeilt, einen Hunger an die Leute, hey, es soll was passieren. Und dass die Leute anfangen zu beten, auf die Knie zu gehen, zu flehen. Da kommt auch immer ein ganz großer Schwung an, ich glaube, an Verständnis von Heiligkeit und von Verständnis von, wie ist Gott, der kommt da mit rein. Der zweite Schritt, die zweite Phase ist dann die Evangelisation, dass man den Blick nach oben richtet und auf einmal merkt, hey, da ist Ernte, die ist reif. Jesus sagt auch, richtet den Blick auf und guckt, seht, dass die Ernte reif ist. Der zweite Schritt ist, dass ein Hunger nach Evangelisation stattfindet und nicht nur der Hunger, sondern auch das Tun dann, ja. Dann zum dritten, die dritte Phase, wenn dann das hier mit der Evangelisation angefangen hat, dann werden ja Leute zum Glauben irgendwann kommen und dann merkt man, okay, was macht man mit denen? Und dann ist das Thema Jüngerschaft ganz wichtig. Dann die dritte Phase ist, Jüngerschaft wird etabliert. Jüngerschaft wird zum Standard für diese Gemeinschaft, für diese Leute, die da zusammen ja, nachfolgen. Dann der vierte Schritt ist dann Hausgemeinden, weil man merkt, es wächst und wird größer und es funktioniert gar nicht, dass wir geistliche Familie leben, wenn wir alle immer probieren, beieinander zu kuscheln, sondern wir müssen in biblische Strukturen uns irgendwie ja, aufteilen oder das organisieren, strukturieren, damit das gesund funktioniert. Da kann ich hier nochmal so ein Haus mit so ein paar Leuten reinmalen. So. Und dann die fünfte Phase ist Multiplikation. Da geht es dann quasi darum, ich habe hier eben die Hausgemeinde, ne, wie ich das gerade schon mal beschrieben habe. Und von der Hausgemeinde werden neue gegründet und so weiter und so fort. Und das eben bis in viele Generationen, also in China zum Beispiel oder in anderen Ländern, im Iran wird es ähnlich sein. Da gibt es dann diese Hausgemeindenbewegungen, die wirklich bis in die 20. oder weit darüber hinaus Generation geht, wo ja, genau, das kennen wir aus den Jüngerschaften ja auch so ein bisschen, dieses Prinzip der roten Linie. Also mein Urgroßvater hat mit meiner Erziehung relativ wenig zu tun gehabt. Wenn ich hier irgendwo von der Hausgemeinde aus ein Team ausgesandt habe, das wieder eine neue Hausgemeinde gegründet hat oder angefangen hat einfach mit Jüngerschaft mit anderen Leuten, die dann zu einer Hausgemeinde, zu einer geistlichen Familie herangewachsen sind und das wieder und wieder und wieder und wieder passiert, also ab der vierten Generation hat die erste Hausgemeinde da relativ wenig mit zu tun mehr, weil die geistlichen Input nicht von da kriegen, sondern allenfalls höchstens noch so von dem Opa, sage ich jetzt mal, von der Opa-Gemeinde oder wie man das nennen will. Genau, so wie wir es im Natürlichen halt auch erleben, ne? Dass die Eltern am nächsten dran sind, was die Erziehung angeht, die Großeltern vielleicht auch noch irgendwo mitwirken, oft, wie man das so mitkriegt, eben nicht unbedingt zum Positiven, zumindest in der Welt, ne? Wenn man das so erlebt, ja, Oma, Opa, jetzt hört mal auf, hier mal Süßigkeiten zu geben oder was weiß ich. Genau, aber die Urgroßeltern, die haben da fast nichts zu tun mit Erziehung, ne? Genau. Ich finde es auch ganz interessant. Ich habe mir, als er das vorgestellt hat, da habe ich mir das nochmal so vor Augen geführt, weil wir hatten ja vor einem Jahr circa das Jüngerschaftstraining mit Pascal. Und diese Trainings, die er macht, die sind wirklich so angelegt auf diese Phasen, die so eine Bewegung halt hat. Das erste Training, Heiliger Geist, und das Evangelisation, das sind, glaube ich, Dinge, die wir erlebt haben alle, da war ich noch nicht hier bei euch, aber durch Torben, durch The Last Reformation, wo wir gemerkt haben oder wo das eine neue Wichtigkeit bekommen hat, zum Beispiel das Reden in Sprachen, das Ausharren im Gebet, das ja, ein Hunger einfach danach entwickeln, Gott wirklich nachzufolgen und nicht nur Besucher zu sein, sondern wirklich aktiv für Gott zu sein. Und dann das Zweite, damit einhergehend, auch das Evangelisieren, dass die Evangelisation, dass es wichtig ist, nach draußen zu gucken und Menschen zu erreichen und nicht nur zusammen eine Gemeinschaft zu sein, sondern eben auch nach draußen Leute zu erreichen und das auch in Kraft, Ja, also nicht nur mit dem Wort, sondern auch in Kraft, wie Paulus das im Korintherbrief sagt. Mit Zeichen und Wundern. Und dann kam Pascal, oder, mit dem Jüngerschaftstraining letztes Jahr, wo wir das Thema Jüngerschaft irgendwie ziemlich detailliert viel besser kennengelernt haben als vorher, weil wir einfach auch trainiert worden drin sind. Und jetzt ist Hausgemeindetraining, wo es einfach genau um das Thema Hausgemeinde geht und wo es das eigentlich auch aus dem Hunger daraus entsteht, dass Jüngerschaft stattgefunden hat und jetzt für diese Jünger, für diese geistlichen Babys auch eine gute Familie da sein muss. Also dass ein Baby, wenn es geboren wird, dass Eltern da sind, dass Geschwister da sind. Und das passiert in diesen Hausgemeinden, wo ein natürliches geistliches Wachstum dann stattfinden kann. Genau, das war so das erste Thema, über das wir gesprochen haben. Und da gab es dann auch noch so ein paar Fragen zu. Und zwar die erste Frage war, zu jedem von diesen drei Gemeindeformen finden wir mal was im Neuen Testament in der Bibel. Wisst ihr noch, was da so die Antwort kam, die alle Gruppen da rausbekommen hatten? Von der ersten programmorientierten Gemeinde finden wir erstaunlicherweise nichts. Oder nicht erstaunlicherweise, sondern ist ganz klar, das haben die einfach nicht so gelebt. Das gab es da nicht. Das hat man, wenn überhaupt, dann noch im Judentum gefunden, aber dann müssten wir Religion halt wechseln. Ne? Also das ist jetzt ja nicht mehr neutestamentliches Gläubigenleben. Die zellorientierte Geschichte... Da gab es eigentlich auch nicht viel. Also da haben wir höchstens sagen können, dass es noch ganz am Anfang in Jerusalem geklappt hat, wo die Apostel noch alle zusammen waren, ja, wo eigentlich noch viel von den Aposteln ausging und wo die Verfolgung auch noch gar nicht so da war, wo sie sich dann halt ja, manchmal eben schon einfach zu ganz groß, also zum Beispiel jetzt an Pfingsten selber, ja, da war eine große Versammlung, da hat Petrus jetzt gesprochen, aber dann ist auch schon ziemlich, ziemlich schnell, also im gleichen Kapitel noch wird erwähnt, dass sie sich dann doch eigentlich in den Häusern getroffen haben und da zusammen gegessen und Speise genommen haben und so weiter. Das heißt, dass ziemlich schnell die Hausgemeinden als der Ort wurde, wo sich getroffen wurden. Und das finden wir auch im Neuen Testament wieder und wieder und wieder. Ne? Da wurden ganz viele Stellen zugenannt. Im Römerbrief werden da Leute gegrüßt, im Korintherbrief, im Apostelgeschichte lesen wir es wieder und wieder. Genau, an einer Stelle sagt Paulus sagt an einer Stelle auch, dass er quasi Dinge gepredigt hat in der Öffentlichkeit und in den Häusern. Ganz interessant, so eine Stelle, ich weiß nicht genau mehr, wo es steht, ob es Apostelgeschichte war, wie auch immer. Genau, auf jeden Fall halt interessant und so ein Fact einfach, diese anderen Gemeindeformen, die finden wir, wenn wir im Neuen Testament suchen, eigentlich nicht. Genau, dann das zweite Thema war das Thema Hausgemeinden. Also der zweite große Punkt, ich will ein bisschen Papier sparen, ich hätte das jetzt hier besser hochgerückt, aber ich probiere mal hier unten. Also das zweite, ich mache erstmal hier und dann so. Das zweite Thema war das Thema Hausgemeinden und da gab es auch innerhalb von, also die Hausgemeinden, wie sich verschiedene Hausgemeinden zueinander verhalten, da gibt es auch drei Formen oder drei Arten von. Und das erste sind einfach Hausgemeinden, die eigentlich, so ein Fragezeichen in der Mitte, die eigentlich unabhängig voneinander einfach nebeneinander existieren, wo eigentlich irgendwie von außen was Definiertes da ist, wo eine Leitung oder eine Jüngerschaft oder ein Mentoring oder irgendwie sowas stattfindet, wo von außen jemand die Gemeinde irgendwie mit versorgt oder sich drum kümmert oder strukturiert oder wo die eigentlich, ja, wenn man es ein bisschen negativ ausdrücken will, sich halt irgendwie vor sich rumkrebsen oder so. Also einfach wo sich gar nicht untereinander kennen und wo man eher auf sein kleines Grüppchen fixiert ist. Und die sind einfach selbstständig und eben ja auch keinem gegenüber verbindlich irgendwie. Dann gibt es die Möglichkeit, das ist die zweite Art, das ist so ein bisschen lockere Verbindung, die würde man dann halt nennen, also die ersten sind independent, ne, unabhängig, die zweiten sind interdependent, das ist so wie soll man das nennen, also lose und eher unverbindlich mit anderen Hausgemeinden verbunden. Also man kennt sich, aber irgendwie so wirklich was Gemeinsames hat man da nicht. Ne? Man trifft sich vielleicht, man kann, was weiß ich, vielleicht kennt man sich einfach, ne, weil man alle an Jesus glauben, aber da ist nicht wirklich ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Zusammenkommen oder so ein Wir-Verständnis, wie das jetzt zum Beispiel die Gemeinden in Korinth zum Beispiel hatten, oder? Die Gemeinden in Ephesus, die Gemeinden in Jerusalem. Genau, und das dritte, die dritte Form. Ja, genau. Und das dritte ist dann quasi das, wo wir in der Bibel auch finden, das ist eigentlich das Hausgemeindenetzwerk. Also das dritte ist das Netzwerk von Hausgemeinden, die miteinander verbunden sind, die sich untereinander kennen, die auch gemeinsame Sachen zusammen machen, aber die trotzdem als eigenständige Hausgemeinden fungieren, wo das geistliche Leben zusammen stattfindet in dieser geistlichen Familie. Und beim Netzwerk, da verbindet die einzelnen Hausgemeinden eine gemeinsame Ältestenschaft. Dass da Älteste sind innerhalb der Gemeinde, des Gemeindenetzwerks, die Aufgaben der Ältestenschaft einfach wahrnehmen oder die dort Älteste sind und da Hirten für die Herde sind und ja einfach auch bezüglich den Gaben und Ansprechpartner und so weiter sind und Lehre auch geben von vorn. Genau. Ja. Dann ist einfach nochmal, dann hat er nochmal über den Kernauftrag gesprochen. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist aus Matthäus 28, 19 bis 20, das kennt ihr alle. Und genau, einfach nochmal diesen Kernauftrag, der eigentlich dahinter steht, ist, Jünger zu machen. Also gut, man kann natürlich verschiedene Teile von diesem Vers highlighten, also hervorheben und betonen und sagen, nee, das ist der Auftrag, der Auftrag ist macht Jünger, aber generell, wenn wir das alles, wenn wir uns diese ganzen zwei Verse aneinander angucken, dann sind da einfach Schritte drin, wo Jesus vor Augen hat, dass die Gemeinde tun soll und dass wir als Jünger tun sollen und einfach dieser Kernauftrag, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen. Dass wir neue Menschen kennenlernen, dass wir gehen, dass wir taufen, dass wir lehren, also dass wir sie lehren, die Dinge zu halten. Und genau, und dass Jesus mit uns sein wird. Ne? Genau, ja. Und das mit dem Gehen, ne, da kann man zum Beispiel die Erntefelder noch als Erntefelder als geistliches Beispiel zu nehmen, einfach nur, dass wir Erntefelder sehen. In Johannes 4, 35 wird das erwähnt. Das Taufen ist ja relativ klar, das zieht sich durchs ganze Neue Testament durch. Und dass sie lehren, alles zu halten, das kann man halt zum Beispiel oder am besten als geistliche Familie und in der Jüngerschaft tun, oder? Also indem man einfach diese Strukturen hat, indem man sagt, man ist in Jüngerschaft unterwegs und da ist jemand, der ein geistlicher Vater für das neue Baby ist und da ist auch eine gesunde geistliche Familie im Rahmen dieser Hausgemeinschaft, Hausgemeinde. Genau. Und sie sollen wieder Jüngermacher werden. Sie sollen, das ist nicht darum, okay, wir sammeln viele Mitglieder und bleiben dann introvertiert, sondern es geht immer darum, weitere sollen erreicht werden, weil erst dann das Ende kommt. Ne? In Matthäus 24 sagt Jesus das. Genau. Dann der nächste Punkt war die Wir-Kultur, ne? Er hat das die 3W genannt, die in so einem Netzwerk dann halt stattfinden. Ich mache jetzt hier nochmal so einen Kreis drum. Netzwerk, komm, ich schreibe es noch dazu. Netzwerk. Ich habe nicht die beste Schrift, wenn ich nicht absetzen darf. Oder wenn ich das Blatt nicht mit der anderen Hand festhalten kann. Genau, dann sind da diese 3W. Das ist die Wir-Kultur. Ich schreibe es auch nochmal auf. Wir-Kultur. Und da geht es einfach um, also ich würde es jetzt so sagen, er hat es glaube ich jetzt nicht so genannt, aber wie ich das verstanden habe und wie ich das wahrgenommen habe, da geht es einfach um die Einheit. Da geht es um Einswerden. Wie in Epheser 4 steht, Einheit im Glauben. Ne? Ein ganz wichtiges Thema. Steht auch an anderen Stellen. Und zwar, dass wenn du in einer Hausgemeinde dabei bist, dann gibt es da einfach Rechte und Pflichten oder wie man das nennen will, jetzt heute in unserem Sprachgebrauch, ne, da gibt es einfach gemeinsamen Konsens über Dinge. Und das passiert im Herzen, weil damit wird geglaubt, also da geht es wirklich um Überzeugungen dann. Ne? Die Voraussetzung für Hausgemeinde oder dafür, dass Leute in einer Hausgemeinde zusammen sind und das auch Hausgemeinde ist, ist, dass sie wiedergeboren sind. Weil die, die nicht wiedergeboren sind, die gehören ja gar nicht zu Gottes Familie, oder? Also es ist ja, da kann auch gar keine geistliche Einheit wirklich da sein. Diese Wir-Kultur, die wird dann in der Hausgemeinde an die, die jetzt neu dazukommen oder so, die lernen dann in der Hausgemeinde kennen und das zu entwickeln. Und da geht es einfach um drei Punkte. Und das ist das Wir in Jüngerschaft. Da geht es einfach darum, wie wird Jüngerschaft verstanden? Wenn der eine sagt, das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, finde ich, der eine sagt, Jüngerschaft bedeutet, ich lehre die Leute, die jetzt Jesus angenommen haben, die von neuem geboren worden sind, ich lehre die, auf die Straße zu gehen und für Kranke zu beten. Und das 5 Jahre lang. Und danach sind es perfekte Nachfolger. Und der andere sagt aber, nee, da gehört noch mehr dazu. Da gehört auch dazu, wir müssen den Leuten beibringen, den Neubekehrten, Bibel zu lesen. Dass sie selber, und der nächste sagt, okay, ja, nee, also da gehört auch noch zu, was weiß ich, die Leute müssen lernen, in Dankbarkeit und Anbetung unterwegs zu sein, im Alltag und immer, dass sie Gott anbeten. Ne? Und also, und einfach darum, was gehört in das Thema Jüngerschaft rein? Du darfst nicht mein Mikro runterdrehen, nur das Rote, ne? Okay, weil sonst wird die Aufnahme zu leise. Das Thema Jüngerschaft, also das, was hier passiert, dass man darüber innerhalb der, nicht nur innerhalb der einzelnen Hausgemeinden, sondern auch innerhalb des Netzwerks, also innerhalb der Hausgemeinden des Netzwerks, dass da jeder, der da drin ist, dass da einfach diese Wir-Kultur herrscht, ne, diese Einheit. Finde ich, ein Beispiel sehen wir, wo Paulus und Petrus sich ein kleines bisschen in die Wolle kriegen oder eine Auseinandersetzung haben, wo es darum geht, dass der Petrus sich zu den Juden, also dass er sich quasi, wie war das noch, also er hat mit den, genau, er hat so getan, als würde er jüdisch leben, ne, und würde er die jüdischen Gesetze einhalten, weil er sich vor denen gefürchtet hat, die ihn dabei beobachtet haben. Und dann als Paulus kam, dann hat Paulus, dann steht da, und ich habe ihm ins Gesicht widerstanden. Ne, also quasi, wo auch Auseinandersetzung darüber war, müssen jetzt noch die jüdischen Gesetze eingehalten werden oder müssen sie es nicht? Natürlich, das sehen wir auch in der Bibel dann weiter, die haben nicht jetzt einen dauerhaften Streit darüber gehabt, sondern haben sich zusammengetan, haben darüber beratschlagt, auch mit anderen Ältesten, und sind da zu Lösungen gekommen. Aber einfach, dass es wirklich um Einheit geht und das eben auch in dem Thema Jüngerschaft. Denn der zweite Punkt ist in Gemeinschaft. In Gemeinschaft. In Apostelgeschichte 2 steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ein Ding, das ganz, ganz wichtig ist für den Leib Christi, wenn man es so nennen will, ne? Also für uns als Gläubige. Und da hat einfach eine Hausgemeinde eine Einheit darüber, wie die Gemeinschaft aussieht, die wir leben und wie was dafür, wie das halt funktioniert. Ne? Zum Beispiel eben das Thema Essen, oder? Pascal hat dieses Beispiel gebracht, okay, wenn man da halt als Hausgemeinde sagt, okay, wir wollen immer gemeinsam essen und wir wollen es ganz locker haben, damit keiner großen Stress hat. Jeder bringt einfach was mit, spontan, unabgesprochen. Und einer kommt halt immer ohne was, oder einer kommt immer und hat irgendwie so ein Päckchen Chips, was er noch aus seinem Rucksack kramt, die schon offen sind. Also, ne, irgendwie so vom Prinzip, dass man einfach da an so Punkten ein gesundes Wir-Gefühl oder eine Wir-Kultur etabliert in Bezug auf, wie leben wir miteinander, wie schätzen wir uns gegenseitig wert, wie sieht die Gemeinschaft oder das Verhalten, das wir miteinander und gegeneinander haben in der Gemeinschaft aus. Und dann auch das Wir in Multiplikation. Multiplikation. Genau. Da geht es einfach darum, was ist denn das, was wir den Leuten auf der Straße erzählen? Was ist denn für uns das Evangelium? Was ist denn das, was wir verkünden sollen? Weil wenn das da, oder auch Evangelisationsstrategien, sage ich jetzt mal, ne, dieses quasi wie, In welchem Bereich oder wo gehen wir und verkünden das Evangelium oder wo gehen wir auch bewusst hinein? Vielleicht sogar nicht nur einzeln, sondern auch zu mehreren in irgendwelche so Subkulturen, irgendwelche Bereiche. Zum Beispiel, ja, man kann sich als Mütter mit kleinen Kindern zusammenschließen und sagen, okay, lass uns jeden Dienstag treffen, wir zu drei Mütter aus einer Hausgemeinde, wir gehen auf den Spielplatz und sind wirklich jede Woche da und sprechen einfach mit den Müttern, die mit ihren Kindern da sind oder halt Familien irgendwie bei Jesus. Solche Sachen halt wie, dass man einfach ein bisschen das koordiniert und Einheit darüber hat, wie wollen wir Leute erreichen? Wodurch? Also was der Inhalt und auch wie gehen wir das an? Genau. Wisst ihr noch, was die Aussage war, wie groß eine Hausgemeinde sinnvollerweise nur werden darf? 3 bis 5? 3 bis 12. Ja. Also ich glaube, zu der 3 war dann auch noch eine Aussage gefallen, dass es halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen, dass man sich nicht so ganz gemeinschaftlich fühlt, oder wenn dann einer auf Toilette ist und dann ist man da zu 2. Also ja, also 4, 5 vielleicht, ne? Also natürlich die kleinste Gemeinde, die es gibt, 2, oder? Sagt Jesus ganz klar. Aber einfach für das Dauerhafte beieinander bleiben und damit es nicht einfach eine Jüngerschaft ist oder so, die da stattfindet, das ist ja 1:1 eher. Genau, macht schon Sinn, eben so eine Handvoll Leute zu sein und eben aber die Größe auch von 12 nicht unbedingt zu überschreiten. Jesus hatte diese Weisheit auch schon. Ich glaube, ich hatte beim Kickstart auch darüber gesprochen, ne, dass da noch interessante andere 12, diese 12 noch in anderen Kreisen kursiert, dass es sinnvoll ist, nicht mehr als 12 an der Hand zu haben, sozusagen. Ne? Genau. Beispiele für Hausgemeinden in der Bibel, ruft einfach rein. In Rom, im Römerbrief, Kapitel 16, da sind einige aufgelistet, ne? Genau. Gysi hat was gesagt, Lydia. Ja, wo steht das, Lydia? In Apostelgeschichte 16, Vers 14, 15. Ich wiederhole es für die Aufnahme. Römer 16, genau, hatten wir schon. Da sind einige aufgelistet. Gaius ist auch noch in Römer 16 aufgelistet, ja. Okay, was wir noch gefunden hatten, war im Haus der Maria. Da wurde zum Beispiel anhaltend gebetet für Petrus in Apostelgeschichte. Oh, war das jetzt 18? Nee, es war früher. 12, stimmt, 12. Ja, ich habe es vergessen aufzuschreiben hier. Also da steht noch was. Genau. Und in Apostelgeschichte 20:20, hier habe ich es aufgeschrieben, da wird erwähnt, dass eben der Paulus auch in den Häusern die Dinge gelehrt hat, die er gelehrt hat. Wo auch nochmal klar daraus hervorgeht, dass es da noch ein anderes Setting gab, als nur, dass die große Versammlung jetzt von der Gemeinde eines Ortes oder des Netzwerks oder so. Genau. Dann sind wir, ja, willst du ein Foto machen? Ah, warte mal kurz, ich habe hier noch was vergessen aufzuschreiben, das schreibe ich jetzt mal hier drunter. Ah, ich, genau, du kriegst diese solche, je Lektion können wir dir die noch geben, genau. Ich habe nur gedacht, ich finde es cool, diese Sachen aufzuzeichnen, weil diese Bilder, also für mich ist es so, wenn ich so 3 Schritte habe oder 3 Dinger, 5 Schritte, so, dann kann ich mir das viel besser irgendwie einprägen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt heute so, anstatt auf dem Stuhl zu sitzen und das nur zu erzählen, damit man ein bisschen was zu gucken hat. Genau. Das nächste war die Lektion 3, die Disziplinen einer Hausgemeinde. Disziplin einer Hausgemeinde. Ich habe es, glaube ich, auf Englisch geschrieben. Oder so halb. Disziplin einer Hausgemeinde. Genau, diese 4 Kerndisziplinen. Also ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen im Gemeindesetting, aber ich glaube auch nicht an einem Sonntag, sondern eher an diesen Hauskreisabenden, die wir hatten. Deswegen sage ich es auch nochmal einfach. Diese 4 Kerndisziplinen, die können wir in Apostelgeschichte 2:42 und fortfolgende lesen. Vielleicht kann das gerade einmal kurz einer, oder kann einmal kurz einer lesen. Hat einer eine Bibel da gerade zur Hand? Genau. So, das heißt, da haben wir schon mal 4 Punkte, die wir sehen in der Lehre der Apostel. in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das sind so diese vier Kerndisziplinen, die wirklich zu einer Hausgemeinde dazugehören, die in der Hausgemeinde verwurzelt sein muss, dass das da stattfindet. Das Thema Lehre der Apostel. Da geht es einfach darum, dass sie dass eine Hausgemeinde im Wort Gottes bleibt, gewurzelt im Wort Gottes. Ja, dass das der Maßstab ist, nach dem sich gemessen wird, das, an dem sich orientiert wird, das, was gelehrt wird, was geredet wird, dass da einfach man im Wort Gottes bleibt. Ne? Und wir wollen aber nicht nur hören, sondern auch tun. Ne? Nach dem Missionsauftrag, wir wollen es halten. Wir wollen es nicht nur hören und auswendig lernen, wir wollen es auch halten. Genau, das ist das Hören des Wortes Gottes und das Tun aus Glauben heraus ist Jüngerschaft. Das ist das, was da in der Hausgemeinde stattfindet. Und genau, hier steht da noch dazu, im Wort zu bleiben, meint also, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, es hören, es auszulegen und auch das Gehörte zu tun, gehorsam zu sein. Und dass das einfach einen Rahmen oder einen Raum innerhalb der Hausgemeinde hat, wo das einfach Zeit auch einnimmt, oder? Also wo man lehrt oder wo gelehrt wird, wo man Bibel liest, wo man drüber spricht, was das bedeutet, wie was wir da umsetzen können und aber auch, was haben wir denn letztes Mal gehört und was nehme ich mir denn vor, genau, also wie kann ich es umsetzen und aber von letztem Mal auch, was habe ich denn umsetzen können, zeugnismäßig oder wo hatte ich Schwierigkeiten, ne, in Klammern Gebetsanliegen, genau, also einfach das Erste im Wort bleiben. Boah, ist meine Schrift schrecklich hier vorne, ey. Junge. Ja, muss halt schnell gehen, ne? So, das zweite war in, was war das? Gemeinschaft. Könnt ihr das lesen oder ist das Gemeinschaft? Ja, gut. Das war eigentlich der I-Punkt, oder? Gemeinschaft. Genau, das hier war der I-Punkt. Okay, egal. Griechisch Gemeinschaft. Koinonia. Das ist das ganz spezielle Wort, was in der Bibel immer wieder heraussticht und wo, wenn du es im Lexikon nachguckst, steht Gemeinschaft aufgrund von Teilhaberschaft. Ich habe Teil daran oder mein Teil ist mit da drin und deswegen gehöre ich dazu. Was weiß ich, wie zum Beispiel bei einer GmbH heute, wenn man sagt, wir gründen eine Firma zusammen, jeder tut seine 5.000 Euro da rein oder seine, was weiß ich, auf jeden Fall so, dass man halt dieses Startkapital zusammen hat. Ich gehöre dazu, weil ich habe daran teil. Das sind Sachen von mir, die, ja, und da geht es natürlich auch um geistliche Inhalte, da geht es nicht nur um Materielles, aber einfach Gemeinschaft aufgrund von Teilhaberschaft. Das ist wirklich so eine Totalgemeinschaft, die damit gemeint ist. Wirklich, mein Leben ist da drin. Genau, wir teilen nicht nur materielle Güter, sondern auch das, was wir geistlich haben. Und diese große Herausforderung ist da eigentlich dann wirklich da drin, in dieser Gemeinschaft auch dieses Wir, was wir gerade hatten, diese 3W, dass das da mit reingehört, dass wir da ein Wir-Gefühl, ein Wir, wie haben wir es gerade genannt, das ist die Wir, was? Wir-Kultur, dass die entwickelt wird. Und das gehört mit in diesen Begriff Koinonia, Gemeinschaft zu haben und dass nicht ich und ein anderes ich da sitzt, sondern dass da ein Wir sitzt und da gab es noch so coole Beispiele aus Afrika, ne, ja, ein Afrikaner oder in anderen Kulturen, ich weiß jetzt nicht, wie es in manchen asiatischen Ländern wird es ähnlich sein, südamerikanischen Ländern, da ist es, du bist da als Urlaub oder was weiß ich, Missionar, irgendwas, ja, und du hast dann da irgendwie mit einer lokalen Gemeinde, was weiß ich, hast da irgendwen kennengelernt, irgendeinen Freund oder was weiß ich, mit dem man jetzt da mal unterwegs ist und für den ist sofort klar, ja, also jetzt können wir essen gehen, wir haben jetzt Geld. Also für uns Deutsche ist klar, ich habe Geld und ich könnte den zum Essen einladen, wenn ich wollte, aber für den ist klar, also sobald man was jetzt zusammen macht, das sind wir, die haben die Wir-Kultur im Blut. Also wir haben jetzt Geld, wir könnten ja auch, was weiß ich, irgendwo Leuten was geben oder keine Ahnung, ne? Das haben andere Kulturen da besser drauf als wir Deutschen. Und in der Gemeinschaft geht's vor allen Dingen um das Einüben der Liebe. Ja, also Matthäus 22,37 ist da ein Stichwort, das dahinter steht, dass wir einfach, ich glaube, das ist das, wo Jesus sagt, dass sie eins sind, oder? Nee. Kann das einer kurz lesen, die Matthäus 22,37? War das 37 bis zum Ende? Ja, okay. Ja. Okay. Also es geht einfach darum, dass da, naja gut, ich glaube, der nächste Vers gehört schon mit dazu, ne? Genau, darum geht es ihm wahrscheinlich. Dann ist das hier. Genau. Ja. Genau. Dann war das. Genau, das ist das, was da gemeint ist, einfach in der Gemeinschaft, ne, dass wir nicht nur auf uns selbst gucken, sondern dass wir als Gemeinschaft Gott lieben und dass wir als Gemeinschaft uns, also gegenseitig, lieben, vergeben und so weiter, die ganzen Dinge, die dazugehören. Genau, dann das nächste Thema, Brotbrechen. Was nicht nur verstanden wurde als, wir haben jetzt ein liturgisches, ruhiges Rumreichen von Brot und Wein, sondern wo auch Essen dazu gehörte. Ne? Im Korintherbrief, wo das erwähnt wird, ist, glaube ich, Korinther 11, wenn mich nicht alles täuscht, oder 12? 14. 1. Korinther 14. 11. Okay, 11. Geeinigt. genau, wo auch klar daraus hervorgeht, dass der Paulus die kritisiert, weil sie das mit dem Essen halt irgendwie falsch machen, weil sie sich dann besaufen oder ne, die irgendwie dazukommen, die ein bisschen weniger haben, dass die eigentlich verhungern, obwohl Gemeinschaft stattfindet. Genau. Und auch in Apostelgeschichte 2, wenn man ab Vers 42 weiterliest, die nächsten 8, 9, 10 Verse bis zum Ende des Kapitels, da kommt auch, ich glaube, zweimal mindestens drin vor, dass sie dann auch gegessen haben und Speise genommen haben und so weiter zusammen. Das heißt, beim Brotbrechen, da ist einfach beides drin. Das ist ein gemeinschaftliches Essen und ein Teil, wo einfach dazu gehört, dass Jesus Herr ist und dass da Wein und Brot als Zeichen oder eben auch genau als Wein und Brot einfach rumgehen und das Abendmahl zusammen gefeiert wird. Und das regelmäßig, ne? Das ist was, wo drin die Hausgemeinde unterwegs ist, wo auch eine Hausgemeinde drin sein sollte, dass sie das einfach machen, wenn sie sich treffen, jedes Mal. Genau. Yes. Natürlich ist dann an der Stelle halt auch voll wichtig beim Brotbrechen, dass dann einfach das Abendmahl, also Brot und Wein, dass das einfach stattfindet, wenn keine Leute dabei sind, die nicht von neuem geboren sind. Ja. Das heißt, wenn da jemand mal jemanden zum Besuch mitgebracht hat oder so, dann lässt man das vielleicht weg. Genau. Man könnte natürlich versuchen, auch dem das noch erst zu erklären und so, aber ich glaube generell, dann fühlt er sich halt irgendwie ausgeschlossen oder was, keine Ahnung. Vielleicht am besten, wenn man es dann wirklich nächstes Mal wieder macht. Genau. Und dann das Thema Beten oder Gebete. Ich schreibe jetzt hier Beten hin, so steht es auch auf dem Skript. Beten, da steht ja, sie verharrten in den Gebeten. Das ist jetzt irgendwie bewusst eine Pluralformulierung vorhanden. Ne? Könnte auch stehen, sie verharrten aber und im Gebet. Aber Gebeten ist irgendwie, weist darauf hin, okay, da gibt es verschiedene Arten zu beten. Und das könnte einfach dann bewusst heißen, dass sie viel gebetet haben, aber auch eben, genau, verschiedene Arten des Gebets. Also, was sind Arten von Gebet zum Beispiel? Lobpreis, Fürbitte, Sprachengebet, Proklamation, ja, genau, Aussprechen vom Wort Gottes. Also einfach verschiedene Sachen, die in das Thema Gebet und Sprechen mit und vor Gott zu tun haben, genau. Vier Disziplinen, genau. Dann gibt es noch weitere 8 Disziplinen, die man da weiterfinden kann, ab Vers 42 fortfolgende. Weiß einer noch, was das ist, dann schreibe ich die hier noch mit auf. wo sich eine Hausgemeinde rein entwickeln soll. Genau, Zeichen und Wunder ist eins. Geben, ja, geben, glaube ich, geben oder teilen. War das ein Punkt? Genau, einmütig sein, einmütig zusammen. Wir haben jetzt 3 von 8. Schießt los. Genau, sie haben sich täglich getroffen im Tempel und in den Häusern. Also täglich in den Häusern. Was hast du gesagt? Mit Freude, ne? Genau. Ja, warte mal. Sie haben Gott gelobt. Genau, Gott loben ist eine Sache, aber das andere ist auch, und zwar, da steht, was haben sie mit Freude und Jubel gemacht? Die Mahlzeiten. Genau, das ist so ein Hinweis darauf, dass sie also mit Jubel und mit Freude zusammen gegessen haben. Ein Hinweis darauf, die könnten auch Feste gefeiert haben oder die könnten einfach zusammen auch gute Zeiten, fröhliche Zeiten gehabt haben. Genau, Speise, ja, gefeiert haben, ja. Schreibe ich mal feiern auf, ja. Du hast gesagt, lobten Gott, ne? Loben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das hier gehört gar nicht so mit zu den Disziplinen, weil die hier oben schon mit da drin ist bei den Beten. Genau. Sie haben täglich im Tempel, steht da noch, das war einfach der Ort, an dem sie evangelisiert haben, sich getroffen haben und andere Juden, die beim Tempel waren, davon versucht haben zu überzeugen, Jesus ist der Weg, der gekreuzigt wurde, das ist Jesus, der Messias, das ist der Retter. Das sehen wir daran, ich hatte es beim Kickstart erwähnt, im letzten Teaching, wo es um Gemeinschaft ging, wir lesen Apostelgeschichte, sie haben sich in der Säulenhalle Salomos getroffen. Nicht im Heiligtum oder im Heiligtum heißt es, ne, wo halt der Priester dann da diese Lesung macht und wo quasi der jüdische Gottesdienst stattfindet, sondern ganz weit draußen, also 2, 3, 4 Instanzen weiter draußen, wo eigentlich das Leben war, wo gehandelt wurde, wo zusammen geredet wurde, wo gegessen wurde und sowas. Dass wir davon nicht ausgehen, dass sie da jetzt irgendwie groß gelehrt haben oder so oder was weiß ich, sondern einfach beieinander waren in Öffentlichkeit und da von dem zu zeugen, was sie erlebt haben und wer Jesus ist. Also täglich im Tempel Evangelisation. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Was habe ich denn noch hier stehen? Sie hatten alles gemeinsam, steht da, das ist krass. Sie hatten alles gemeinsam. Sie hatten alles gemeinsam. Und genau. Und ich glaube, den einen Punkt, den habe ich mir auch jetzt nicht mit aufgeschrieben gehabt. Nee, Zeichenwunder, alles gemeinsam. Genau, also irgendwas gibt es da noch, weil ich glaube wirklich, dass der Lobenpunkt dann hier noch zum Beten dazugehört eigentlich. Aber genau, wir lassen es erstmal so stehen, das kann man dann ja nochmal sich angucken, das wird auch noch kommen, das wird noch wiederholt werden. Genau, das zum Thema Hausgemeinden. Jetzt sind wir dann beim vorletzten Thema angekommen. Ich glaube, das letzte lasse ich auch weg, weil das muss gar nicht unbedingt jetzt groß thematisiert werden vielleicht. Aber einfach die Lebensphasen einer Hausgemeinde. Das war der vierte Punkt. Und da geht es einfach darum, wie entsteht eine Hausgemeinde denn? Und wie klappt das denn mit dieser Multiplikation, die bei einer Bewegung als fünftes da stand, ne? Diese Multiplikation von Hausgemeinden. Da geht es eigentlich darum, ja, was macht denn jetzt eigentlich jemand, der halt von Gott aufs Herz gekriegt hat, hier soll jetzt was entstehen. Ein Paulus, der irgendwo entlang zieht und dann trifft er da 12 Leute auf einen Schlag, die eigentlich offen sind, sage ich jetzt mal, die vorbereitet sind, die sogar schon Buße getan haben. Sie waren ja auf die Taufe des Johannes getauft worden. Also das war ja die Taufe zur Buße, was Johannes ja gepredigt hatte. Und die er, wo er dann sicherstellt, dass die von neuem geboren sind, dass die geisterfüllt sind. Wie entsteht es dann? Dass daraus eine ganze Region erreicht wird und was ist das, wie kann das funktionieren? Und da gibt es einfach wieder so ein Vierer-Prinzip. Das heißt, am Anfang hat man eine Entdeckergruppe, zack. Dann hat man danach eine Jüngerschaftsgruppe. Dann hat man eine Hausgemeinde. Und dann hat man ein Sendungsteam, ne? Das war doch das, ja, Sendungsteam. Sendungsteam. Jetzt die Begriffe, die habe ich jetzt einfach für mich genannt oder ausgesprochen, damit ich die hier richtig schreiben kann. Die braucht ihr jetzt eigentlich, die erkläre ich jetzt, deswegen nicht verwirren lassen. Genau, eine Entdeckergruppe, da geht es eigentlich darum, da ist irgendwo eine Person des Friedens, ein Sohn des Friedens steht ja im Lukas 10, der irgendwie ein Netzwerk an Menschen hat, die bereit sind, irgendwie von Jesus was zu hören. Ne? Zum Beispiel im Haus des Cornelius, ja, der hat ja seine ganzen Leute da versammelt. Ne? Und sowas findet man ja heute auch mehr in anderen Kulturen als bei uns, aber auch bei uns kann es sowas geben, wo dann einfach jemand oder ein paar Leute sind, die in andere investieren und an der Stelle sich mit anderen Leuten treffen und dann Evangelium, also eigentlich Jesus vorstellen. Also das ist das, was in der Entdeckergruppe stattfindet. Da wird die Bibel zusammen angeguckt, da wird Jesus vorgestellt, da wird erklärt, wer ist Jesus, warum brauchst du Jesus, was passiert mit der Erde, also ne, warum bist du da? Da werden Sachen geklärt, woraus nachher Glauben bei den Leuten entstehen soll, sodass sie sich nach und nach dafür vorbereiten oder bereit sind, von neuem geboren zu werden. Dann irgendwann wird sich daraus eine Jüngerschaftsgruppe entwickeln. Eine Jüngerschaftsgruppe ist nichts anderes als das gleiche wie da, nur dass es neu, von neuem geborene Leute sind, die dann in Jüngerschaft trainiert werden können. Das heißt, hier gibt es dann auch wieder, oder wie hat er das da aufgezeichnet? Ja, genau, da gibt es einfach wieder immer noch dieses Team, sage ich jetzt mal, die Leute, die da von Anfang an schon Glauben hatten. Jetzt sagen wir, man kann auch ein Einzelner sein, ist aber nicht so gut. Also in der Bibel haben wir das noch oft, weil es ja wenige waren am Anfang, aber in Zweierteams oder mehr ist gut. Und dann wird hier Jüngerschaft geschehen, sodass da die Leute dann nachher so ein Herz in ihrem am richtigen Fleck haben irgendwie, so da hat er so Herzen reingemalt, ja. Also auf jeden Fall das hier, das hatten wir ja jetzt dann auch schon so ein bisschen, oder dass die Gruppen entstehen, wo Jüngerschaft stattfindet, das was auch in den Mentorings passiert, einfach Jüngerschaftsthemen werden angeguckt, aber nicht im 1:1, sondern von einem oder mehreren Leuten und mehrere lernen das gleichzeitig, ja, diese Schritte der Jüngerschaft. Ja, 1:1, dann ist es aber keine Jüngerschaftsgruppe, dann ist es einfach ein Mentoring oder eine Jüngerschaftsbeziehung. Also wenn es eine Jüngerschaftsgruppe ist, dann entsteht aus der Entdeckergruppe und da müssen auch nicht alle bei sein. Kann sein, hier sind so 2, 3 mehr dabei, die halt im Endeffekt nachher aber die sich nicht entscheiden, die, obwohl sie es gehört haben, sagen, nee, also das ist den Preis will ich nicht bezahlen. Ich habe die Kosten überschlagen und es ist mir zu teuer, ich will nicht. Ja, kannst nichts machen. Also es ist eine Jüngerschaftsgruppe. Und in der Jüngerschaftsgruppe können dann auch die 4 Disziplinen komplett gelebt werden, ja. Und dann ist halt, wenn die Disziplinen dieser in der Hausgemeinde, also im Wort zu sein in den Treffen, in Gebet unterwegs zu sein, das sind alles Sachen, die muss ja neugläubig geworden, das muss der erstmal lernen, diese ganzen Sachen, ne? Also sie verharrten aber täglich in der Lehre der Apostel, also im Wort bleiben, in der Gemeinschaft, Dinge gemeinsam haben, Koinonia sein, miteinander Beziehungen aufbauen und das Wir-Denken und das die Wir-Kultur innen sich einzuverleiben, dann Abendmahl, ja, zusammen zu essen, zusammen Sachen zu bringen vielleicht auch, ja, also Essenssachen zusammen zu bringen und das Abendmahl zu feiern und in Lobpreis, in Gebet, in Fürbitte, in diesen ganzen Dingen, in Sprachengebet unterwegs zu sein. Das sind alles Sachen, die sich dann hier in dieser Jüngerschaftsgruppe entwickeln. Und wenn die richtig etabliert sind, man dann davon sprechen kann, dass es zu einer Hausgemeinde sich entwickelt hat. Wenn diese vier, und da wird aber auch ein ganz, also eigentlich bei allen von diesen Schritten ist wirklich ein relativ scharfer Cut auch dazwischen, wo das definiert wird. Ja? Am Anfang eine Entdeckergruppe, da geht man meistens nicht, weil ein Ungläubiger oder ein Interessierter am Glauben, der ist eigentlich pauschal nicht unbedingt immer dafür offen, bis auf unbestimmte Zeit sich regelmäßig wöchentlich mit irgendwelchen Leuten zu treffen, wegen irgendwas. Sondern da sagt man vielleicht, okay, lass uns 10-mal treffen, wir haben da eine Gruppe und genau, also so eine Verbindlichkeit auf den Zeitraum gesehen. Ja. Bei einer Hausgemeinde ist das nicht mehr, das versteht sich als geistliche Familie. Und vorher bei der Jüngerschaftsgruppe, da ist einfach der Cut, oder Leute werden von Neuem geboren. Ich schreibe mal hier Wiedergeburt drüber, WG. Und hier wird es auch definiert, dass wir das ab jetzt wir uns als geistliche Familie verstehen. Da wird vorher auch nochmal gefragt, seht ihr das so? Könnt ihr miteinander? Ne? Also quasi, seht ihr das, dass wir eine geistliche Familie zusammenbilden? Und dann wird hier rübergegangen. Und dann wird Hausgemeinde gelebt, wo Leute, Nachfolger in einem Haus zusammenkommen, wo es Hauseltern gibt, Jünger gibt, wo Geschwister quasi da sind. Ja, genau. Und das ist einfach eine Familie an Leuten, die zusammen Gemeinde und geistliche Familie leben und sind. Wenn die hier zu viel wachsen, also wenn ich jetzt hier 12 reinmale, dann merkt ihr schon, das Haus ist zu klein. Ist zu klein. Ja, Jesus hatte auch die Weisheit, nicht mehr als 12 in seinen persönlich engen Rahmen, wo er mit denen intensivst Jüngerschaft lebt und sie auch aussendet und so weiter zu haben. Und das heißt, an irgendeinem Zeitpunkt ist es so, dass in der Hausgemeinde der Hausvater oder die Hauseltern, die Hausmutter, wer auch immer, es ist nie nur einer, es sind immer mehrere eigentlich. Wo sie von Anfang an darin die Leute ermutigen, auch zu leiten, Leitung zu lernen. Bring du doch mal nächstes Mal den Input oder bereit du doch für nächste Woche mal was vor, wo wir zusammen beten können, wo wir Gott anbeten zusammen. Oder einfach Dinge, wo Leute in Dienen und in Leitung, in Anleitung hineingeführt werden, was ja auch Teil der Jüngerschaft ist, ne? Sodass sie sich dazu entwickeln, später, wenn mal eine Person des Friedens irgendwie auftaucht, dass sie sich befähigt dazu fühlen, auch alleine oder zu ein paar Leuten, 1, 2, 3, wie auch immer, hinzugehen und dort eine Entdeckergruppe zu starten, mit der Perspektive, da entsteht vielleicht eine Hausgemeinde. Das heißt, da wird dann ein Sendungsteam, also, ja, ich weiß nicht, wie ist denn das hier nochmal? Keine Ahnung. Also, wir nehmen das jetzt hier nicht mehr als Hauseltern, sondern als Sendungsteam und die werden dann ausgesandt, zack, zack. Und dann ist das ein Sendungsteam, das sieht dann so aus. Das sind Leute, die haben Herzen hier. So, ich mache jetzt einfach so Kreise. Und das ist das Sendungsteam und die starten eine Entdeckergruppe. Ja, und dadurch entsteht dann Multiplikation, indem dass sich quasi das dann halt, also quasi durch diese Hausgemeinde so ein bisschen das einfach multipliziert, oder? Dann hast du weitere Hausgemeinden, hast halt vielleicht hier eine Entdeckergruppe, bei der Hausgemeinde hat sich vielleicht schon eine Jüngerschaftsgruppe draus entwickelt und die sind irgendwo anders noch mit einer Entdeckergruppe dran, also quasi, dass sich das einfach multipliziert und das ist eigentlich dieses, was im Sendungsteam ist. Die im Sendungsteam, das ist dann auch relativ zeitintensiv, weil die sich dafür bereit erklären, in eine Gruppe zu investieren und gleichzeitig aber noch in der anderen Gruppe da sind. Ja? Also das Sendungsteam bildet noch keine eigene Hausgemeinde, weil die haben ja noch kein, das ist ja hier keine geistliche Familie für die, das ist ja Evangelisationsdienstbereich. so dass man da wirklich auch von ja Zeit und Kraft spricht, dass das halt möglich ist. Genau. Genau. Dum, 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 dum. Yes. Was waren da noch für Punkte? Multiplikation. Ach so, ja genau. Wo ist jetzt nochmal der Unterschied, wenn man jetzt, also das Wort Multiplikation habe ich jetzt ein paar Mal gebraucht. Das war auch noch so eine Sache, die man vielleicht einfach zum Mitdenken hat. Wo ist der Unterschied zwischen Multiplikation oder exponentielles Wachstum im Vergleich zu Addition oder zu das da, was dazukommt? Also, ja, also dass da einer dazu evangelisiert wird und den nimmt man mit in die Gruppe rein. Ich erkläre es nochmal. Also hier ist ja Hausgemeinde, ne? Wenn man hier von Multiplikation spricht und von sowas hier, Multiplikation, wie sähe Addition aus? Also auf gut Deutsch nicht Malrechnung, sondern Plusrechnung. Wie sähe das aus hier? Wenn da einer ist und den lädt man damit da hinein. Genau, es wird keiner ausgesendet, die Sendung findet nicht statt. Ich glaube, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte, weil das ist eigentlich das, was wir halt bei ganz am Anfang bei den verschiedenen Gemeindesystemen, die es gibt, programmorientierte Gemeinde, Zellgemeinden, bei den beiden, da wird das hier passieren. Da werden immer wieder die Leute, die sich irgendwann bekehren, von neuem geboren werden, die werden dazu eingeladen und das Haus wird immer voller und voller und voller. Und das Wachstum, wenn man das mal so mathematisch sich anguckt, das ist additiv, das heißt, es wird immer plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 gerechnet. Und hier, da geht man davon aus, in dieser Multiplikation, das Sendungsteam, das kann viele Leute auf einmal erreichen. Und aus diesem Sendungsteam können später auch wieder viele, also ein paar Leute, viele auf einmal erreichen, sodass man da von exponentiellem Wachstum redet, was vom Prinzip aussieht, wenn ich hier so eine Zeitachse habe. T steht in der Mathe immer für Zeit und jetzt machen wir einfach mal X, das steht einfach für eine Zahl von Leuten. Beim linearen Wachstum, also bei dieser Plusgeschichte, ich addiere immer einen dazu, dann starte ich vielleicht irgendwo mal mit fünf Leuten und habe an da an immer eine Linie, die irgendwie so weitergeht. Ne, im Laufe der Zeit kommt immer einer dazu. Wenn man jetzt von Multiplikation spricht, dann ist es so, am Anfang ist es relativ viel Aufwand, weil das erste Team, das erreicht jetzt vielleicht, sagen wir mal, wenn es hochkommt, vielleicht irgendwie fünf Leute oder so, ne? Das ist auch noch nicht viel. Also es ist, aber irgendwann, wenn dieses Team wieder ein Team hat und die hier wieder gleichzeitig an andere Orte gehen und hier von der Ursprungsgemeinde auch gleichzeitig hier das passiert, dann passiert es zeitlich alles gleichzeitig. Das heißt, man hat mehrere arbeitende oder mehrere sich fortpflanzende Zellen, genau, Gemeinden, Hausgemeinden, die gleichzeitig daran sind, Leute mit ins Reich Gottes zu nehmen, sodass das Wachstum hier viel, viel steiler nach oben steigt. Das ist der Unterschied, ne, wenn man so Grafiken sieht, das ist ein lineares Wachstum, das ist ein exponentielles Wachstum und steht für Multiplikation. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr aus der Schule noch eine Parabel, sieht so aus, und im Vergleich dazu einfach diese Plus- Linie, lineares Wachstum. Also es ist viel, viel mehr, was damit erreicht werden kann. Um nochmal darauf zurückzukommen, mit diesen 4 bis 10 Millionen Leuten in Kleinasien, wenn man das mal durchrechnet, Paulus war ja 2 Jahre da, steht in Apostelgeschichte, und das waren 12 Leute, circa 12 Leute, die er da gefunden hat. Und nachher haben sie 4 bis 10 Millionen Menschen erreicht. Wenn man das halt so ausrechnet, wie das funktioniert, wenn das so passiert wäre, wenn das so passiert wäre, dass die Leute einfach irgendwo hergehen, wie Paulus selber, und immer mal wieder jemanden ansprechen und irgendwie so, und nicht das machen mit Jüngerschaft über Multiplikation, dann hätte jeder von diesen 12 2 Jahre lang jeden Tag 456 Leute erreichen müssen. Also jeden Tag, jeder von diesen 12 vor 456 Leuten sprechen, das Evangelium erklären. Und das, also, das macht selbst heute, also, ne, also, das bestätigt einfach nochmal dieses, da ist irgendwas anderes dahinter gewesen als dieses Lineare, wir tun einfach immer die Leute in unsere Gemeinschaft dazu.
Genau.
Wie seht ihr es zeitmäßig? Ist gut, wenn ich einen Punkt mache, oder? Okay, gut, dann war es das für heute. Ja. Genau. Genau, gibt es Fragen? Gibt es Fragen zu den Punkten, zu den Sachen? Wiederholungsbedarf, soll ich nochmal irgendwas genauer erklären? Nochmal irgendwo Bibelstellen? Sagt ihr, irgendwas ist unbiblisch? Zeig uns das in der Bibel nochmal genauer. Was weiß ich, solche Sachen. Ja, das sehe ich, also die Frage war, sie trafen sich hin und her in den Häusern, das steht in Apostelgeschichte oder wo steht's? Aber das ist jetzt, was es steht in deiner Übersetzung, das müssten wir vielleicht erstmal. Genau. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, und zusätzlich ist es halt auch, was du sagst auch, also erstens, sie müssen sich nicht immer im gleichen Haus treffen, sie können sich auch mal hier, mal dort und mal dort treffen. Wir hatten es ja vor, sagen wir mal, was weiß ich, anderthalb Jahren oder so, haben wir ja zum Beispiel unseren Hauskreis auch mal da gehabt, sind immer so rotiert. Und das Zweite, was ich da noch sehe in dem, was du sagst, Ortrud, ist auch in dem hier eigentlich auch ein bisschen erklärt, und zwar darin, dass in der Hausgemeinde, wenn sie sich im Haus getroffen haben, dass da Wachstum passiert ist, dass Leute dazugekommen sind und dass sie dann bewusst gesagt haben, wir teilen uns wieder auf und es passiert wieder was Neues oder genau, vielleicht ist es auch noch ein bisschen schneller passiert, als dass man dann erst ein Sendungsteam und eine Entdeckergruppe und eine Jüngerschaftsgruppe gemacht hat, sondern vielleicht ist es einfach schneller passiert, sodass sie relativ schnell auch wieder zu einer Hausgemeinde wurden. Das war ja in Jerusalem, da kannten wahrscheinlich sich Nachbarn zum Beispiel auch, ne? Und wenn mehrere an das Gleiche anfingen zu glauben, dass sie dann relativ schnell auch schon vertraut miteinander waren, im Vergleich zu heute, wo man eigentlich seinen Nachbarn auch gar nicht wirklich kennt, kann ich mir gut vorstellen. Und dass das auch was war, was hiermit drin begründet ist, dass eben eine Hausgemeinde sich teilt oder Leute rausgehen, woanders was anfangen und die Hausgemeinde sozusagen in dem dann gar nicht mehr so wie vorher bestand, sondern dass halt Leute mal hier, mal da waren. So denke ich, dass man da eine Erklärung für finden kann oder gefunden hat. Oder was denkst du dazu, was das noch sein könnte? Ja, das tägliche sich treffen. Ja. Okay, ja. Ja. Ja, hier ist ja auch in diesen Disziplinen. Ja, das sind jetzt zum Beispiel Sachen, also wenn es darum geht einfach, dass man sich hier täglich trifft und dass da einfach mehr Bewegungen dieses Hin und Her in den Häusern treffen, was man vielleicht auch hier wiederfindet, ne, wenn wir diese weiteren Disziplinen angucken, die die Hausgemeinden gelebt haben am Anfang und die wir als Vorbild nehmen, da ist zum Beispiel das täglich in den Häusern sein, oder? Und das täglich im Tempel oder täglich an irgendwelchen Evangelisationspunkten gemeinsam unterwegs zu sein, da glaube ich auch nicht, dass es immer die 12 dann aus einer Hausgemeinde waren, sondern dass das auch da drin mitbegründet ist. Ja, ich sehe es nicht als, ja. Ja. Ja, aber ja, glaubst du, dass sie für die Arbeit gebetet haben oder glaubst du, dass da Jüngerschaft stattfand? Also eher, also ich glaube schon, dass es eher da eher viel mehr, also viel auf das gemünzt war, wieder jünger zu machen oder halt einfach Jüngerschaft zu leben und Leuten beizubringen, ihr sollt jetzt auf eigenen Beinen stehen und weiter, dass das Evangelium läuft. Da irgendwo steht, ne, Paulus in irgendeinem Brief sagt er doch, oder, das Wort soll laufen oder irgendwie so. Betet, genau, Epheser 6, betet, dass das Wort läuft, glaube ich, steht da. Dass da, genau, dass eben solche Situationen da auf jeden Fall dazugehören. Ich glaube aber wirklich schon, und das ist für mich schon ziemlich klar, dass bei dem Modell, was Gott uns gegeben hat, familiär zu denken und Familie zu sein, dass es schon eine verbindliche geistliche Familie gibt. Dass die geistliche Familie Grundlage ist und dass alles Weitere da hinzukommt und dann vielleicht auch diese Dynamik oder diese Bewegung so wirken lässt. Das ist mal hin und mal da und dort und dies und jenes. Aber ich glaube schon wirklich an eine Verbindlichkeit. Weil nur in dieser Verbindlichkeit von einer Familie, wo du dich als Kind deinen Eltern nicht entziehen kannst, sondern sie dich erziehen, dass nur da gesundes geistliches Wachstum stattfinden kann. Weil sonst kann ich mich ja allen möglichen immer entziehen. Ich muss mich nicht erklären als Kind. Wenn ich als Kind fliehe von meinen Eltern, dann muss ich nicht lernen, mich zu artikulieren, zu erklären, warum ich was wie gemacht habe. Weil sie sind jetzt sauer auf mich, sie wollen mir irgendwelche Strafen geben und ich, wenn ich erkläre, warum ich was wie gemacht habe, und es ist logisch aus deren Sicht, ist zum Beispiel Zorn verflogen. Ne? Zum Beispiel. Solche Sachen sind einfach in einer geistlichen Familie mit verbindlicher Gemeinschaft, glaube ich, die beste Art und Weise, wo Wachstum stattfinden kann. Und ich sehe das in der Bibel bestätigt. Also es passiert alles aus der Familie raus und es ist nicht so, es kann nicht so gemeint sein, es ist nicht so gemeint, dass einzelne Gruppen sich hier und da und dort treffen und ganz verschiedene Ziele und verschiedene Dinge tun, sondern dass es wirklich aus dem familiären geistlichen Umfeld heraus entsteht. Ja. Davor oder dahinter? Ja. Genau, ja. Ja, also genau, Conny sagt gerade unsere Gemeindesituation. Ich erkläre es nochmal hier an diesem Schema der Phasen von einer Hausgemeinde, der Lebensphasen von einer Hausgemeinde. Genau, das ist halt ein künstliches Ding. Wir waren ja vorher, wenn ich aufs erste Blatt gehe, wir waren ja eher so eine programmorientierte Gemeinde, wo eigentlich alle hingekommen sind und wenn was lief, dann war es hier. Okay, man könnte auch sagen zellorientiert, wobei ich nicht gesehen habe, dass gleichzeitig mehrere Zellen da waren, sondern es war eher, wenn was lief, dann waren alle dazu eingeladen und alle kamen auch, die Zeit hatten. Also eher so eine programmorientierte Gemeinde, wo alles auf einmal alle zusammen stattfanden und wo, wenn überhaupt Wachstum stattfand, dann linear, wo Leute dazu eingeladen wurden. Genau. Und jetzt das umzustellen, also ich sag mal, diesen Übergang von einer Gemeinde, die programmorientiert ist, zu einem Hausgemeindenetzwerk, also ja, als Teil von so einer Jüngermacherbewegung, da sind wir jetzt halt hier so dazwischen. Also die Entdeckergruppe, die würde ich jetzt nicht sagen, weil es jetzt einfach nicht so ist, dass hier viele Ungläubige oder so dabei wären. Wenn überhaupt, kann man einfach darüber reden, dass hier an den Sonntagen, wo man sich trifft noch, dass da vielleicht der eine oder andere gewonnen wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall nichts, was man mit der Entdeckergruppe gleichsetzen könnte. Jüngerschaftsgruppen wurde es immer bisher genannt, was wir gemacht haben an den Abenden, die wir unter der Woche uns getroffen haben, in den Gruppen. Wobei, wenn man jetzt der Definition von einer Jüngerschaftsgruppe anguckt, dass da ein Sendungsteam ist, also dass da ein Team ist von Leuten, die andere jetzt darin anleiten, dann trifft es auch nicht so genau, weil wir haben eigentlich eher Hausgemeinde schon angefangen zu leben in den Gruppen. Wir haben eigentlich ein stärkeres Miteinander gehabt und nicht ein stärkeres einseitiges, jemand leitet andere darin an in den Jüngerschaftsthemen, sondern wenn wir uns getroffen haben, haben wir eher eigentlich schon Hausgemeinde gelebt. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir dann eher, wo ich uns jetzt eher sehen würde, dass wir im Bereich Hausgemeinden sind und aber uns schon in ein Netzwerk dann eigentlich entwickeln oder schon ein Netzwerk sind, weil wir ja verschiedene Hausgemeinden dann schon haben, die eigentlich zu einem Netzwerk dazugehören. Wenn ich hier jetzt diese zwei Dinger mal male, dann gehören die ja eigentlich schon zu einem Netzwerk dazu. Genau, dieses das letzte Thema Leiterschaft in so einem Hausgemeindenetzwerk, das habe ich jetzt weggelassen aus Zeitgründen, aber da gehört natürlich dann die Ältestenschaft noch dazu, wo jetzt auch einfach wir mit, oder ja, wo Pascal jetzt einfach auch nochmal so drüber guckt und so und einfach eine Zeit lang abwartet, vielleicht auch, wie man das in der Bibel sieht, wenn Paulus an Timotheus dann sagt, ja, setz da noch Älteste ein, also es scheint nicht der erste Auftrag gewesen zu sein von Paulus, okay, da sind jetzt welche, 12, okay, ihr seid jetzt auf jeden Fall die Ältesten, was weiß ich, sondern halt einfach abzuwarten, okay, wer, wie nennt man das, entwickelt sich da, wer kristallisiert sich da als, genau, wer bewährt sich, das ist der biblische Begriff dafür, glaube ich, ne, aus dem Timotheusbrief, wer bewährt sich an Stellen in der Verantwortung und sollte somit dann halt als Älteste eingesetzt werden. Deswegen sehe ich uns halt in so einem Setting, wo Hausgemeinden sind, in einem Netzwerk, wo halt aber eher noch jetzt einfach auch Pascal mit in leitungsmäßig und Überblick hat mit uns, mit dem er in Jüngerschaft unterwegs ist. Und ja,